Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Warum glauben immer mehr Menschen, ihre politischen Interessen mit Gewalt durchsetzen zu müssen? Was sind die Ursachen für Hass und Verrohung in der Gesellschaft? Und kann die Kultur da zumindest ein bisschen gegensteuern? Darüber werde ich gleich sprechen mit dem Sozialpsychologen Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Die Literaturszene in Deutschland kann morgen empfindlich getroffen werden, wenn es nämlich im Kulturausschuss des Bundestages nicht gelingt, die Sparandrohungen rückgängig zu machen. Ein Gespräch dazu mit Hauke Hückstedt vom Literaturhaus in Frankfurt am Main. Und wir erinnern an den langjährigen Generaldirektor der UNESCO, Amadou Matar Mbow. Der Senegalese hat entscheidende Impulse gegeben für die Rückgabe geraubter Kunst durch den Kolonialismus. Jetzt ist er im Alter von 103 Jahren gestorben. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie wird ihn würdigen. Vor wenigen Tagen wurde Berlins Kultursenator Joe Giallo massiv bedrängt und beleidigt. Jetzt ist auf sein Wohnhaus ein großflächiger Farbangriff verübt worden. Der Schriftzug Genocide Joe Giallo deutet darauf hin, dass der Anschlag von pro-palästinensischen AktivistInnen verübt wurde. Diese Aggression reiht sich ein in zahlreiche politisch motivierte Gewalttaten in den vergangenen Wochen und Monaten. Es traf Lokalpolitiker beim Aufhängen von Wahlplakaten und Spitzenpolitiker bei Kundgebungen. Auch gesellschaftspolitisch engagierte Bürgerinnen und Bürger sind gefährdet. Was hat sich verändert in dieser Republik? Warum glauben immer mehr Menschen, ihre politischen Interessen mit Gewalt durchsetzen zu können? Darüber möchte ich nun mit Andreas Zick sprechen. Der Sozialpsychologe ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung und leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität in Bielefeld. Er ist jetzt am Telefon. Herr Zick, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Sind denn die Medien besonders sensibilisiert und berichten deshalb häufiger über politisch motivierte Gewalttaten oder steigt diese Zahl tatsächlich an?
Also tatsächlich steigen auch die Zahlen an. Wir sehen, in der Sozialforschung gibt es eine Reihe von Studien, die durchgeführt wurden. Die letzte große Studie von der Universität Duisburg-Essen im letzten Jahr, die zeigt auch, es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wir selber führen repräsentative Bevölkerungsstichproben durch Umfragen, repräsentativ für die Bevölkerung, haben im letzten Jahr berichten müssen in der sogenannten Mitte-Studie, dass die Akzeptanz von Gewalt zur Durchsetzung der eigenen politischen Interessen in der Mitte der Gesellschaft auf 13% angestiegen ist. Und vor vielen Jahren haben wir schon über Verrohung der Gesellschaft gesprochen. Das ist kein neues Thema. Wir haben amtliche Polizeistatistiken, da wo sie gezählt werden, auch unter Dienstleistern, Rettungsdiensten und so weiter, sehen wir insgesamt ist die Akzeptanz und auch tatsächlich dann die Ausführung von Gewalt gesellschaftlich angestiegen. Und das zeigt uns auch, dass wir tatsächlich diesen Verrohungseffekt haben. Und dass offensichtlich auch Gewaltbremsen weggefallen sind.
Also das ist nicht nur eine quantitative Steigerung, sondern eindeutig auch eine qualitative Steigerung. Also die Übergriffe werden brutaler.
Ja, die werden brutaler und das Feindbild, auch Politik, auch die Distanz zwischen Menschen, die bestimmte politische Einstellungen haben. Wir haben jetzt diesen Fall, den Sie berichtet haben, von vermutlich pro-palästinensischer Gewalt, die ausgeübt wird oder Druck, auch Form von psychischer Gewalt gegen Politiker und Politikerinnen. Auch was wir in digitalen Netzwerken sehen als Hassreden, das alles ist viel stärker geworden insgesamt. Und insofern tatsächlich haben wir ein Problem der politischen Gewalt. Das bleibt alles nicht nur bei Einstellungen, sondern wir müssen über die neuen Formen politischer Gewalt reden. Und das ist insbesondere angestiegen, auch dann nochmal während der Corona-Pandemie mit dem Aufkommen von massiven Verschwörungsmythen, mit dem starken Rechtspopulismus, der ja Menschen auf Distanz zum Staat bringt. Der Staat, die Medien, die Wissenschaft, all das spült enorme Feindbilder in die Gesellschaft. Wir haben also Feindschaftsverhältnisse in der Gesellschaft und das steigert auch die Akzeptanz von Gewalt, denn die Feindbilder umfassen auch immer sehr aggressive Bilder und viele Menschen, die diese Einstellung teilen, die teilen auch damit Handlungsabsichten. Sie zeigen eine höhere Bereitschaft.
Und dieser Hass, der kommt aus der Mitte der Gesellschaft?
Dieser Hass kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Wir sehen auch immer die gleichen Effekte, dass der Extremismus, da wo wir ihn haben, Menschen, die sich radikalisieren, die dann auch Gewalt ausüben, die es insbesondere dann tun, wenn sie merken oder wenn sie meinen, dass sie jetzt Volksmeinung vollstrecken. Das haben wir früher im Rechtsextremismus gesehen. Das sehen wir jetzt stärker in den neuen Protestmilieus. Wir haben es gesehen während der Pandemie, auch bei den Demonstrationen während der Corona-Pandemie. Dort, wo überhaupt die Gewalt festgehalten wurde, Gewalt gegen Polizei und so weiter, sieht man deutliche Anstiege. Und da gibt es eine Wechselwirkung zwischen der Mitte der Gesellschaft. Wenn radikale Gruppen merken, in der Mitte der Gesellschaft bricht die Norm ein, dann erleichtert das auch tatsächlich diese Gewalt. Und wir haben ja während des Europawahlkampfs auch Formen von spontaner Gewalt gesehen. Wir müssen auch, glaube ich, genauer mal gucken, was ist das für eine Gewalt? Wir haben zum Teil in manchen Milieus auch Gewalt als neues Erlebnis. Das heißt, man jagt Politikerinnen, Politiker, man verfolgt sie bis zu Hause. Bei vielen der Angriffe merkt man, es ist für Gruppen ein Erlebnis. Es macht ihnen Spaß zu sehen, wie Menschen unter Druck geraten.
Es gab Übergriffe auch gegenüber AfD-Politikern, dann Übergriffe gegen Grüne, gegen die SPD. Sie hatten es eben angedeutet, dieser Matthias Ecke, der für die Europawahl für die SPD kandidiert hat und beim Plakatekleben attackiert wurde. Ja. Dann Franziska Giffey, in einer Bücherei wurde die Berliner Wirtschaftssenatorin angegriffen. Wie sinnvoll ist es denn, zwischen linken und rechten Übergriffen zu unterscheiden, Herr Zick?
Bei dem Gewaltverständnis und bei der Frage der Gewaltprävention, wo setzen wir eigentlich an? Gibt es schon Unterschiede? Wir sehen im Bereich der linken Gewalt eine stärker erlebnisorientierte Gewalt. Da sehen wir auch immer Gewalthöhepunkte und wir sehen Reaktionen auf Provokationen. Das heißt, dass linke Gruppen oder linksradikale Gruppen dann Gewalt ausüben, wenn es vorher eine Provokation gab. Und dann gehen sie diese Provokation ein und die sind sehr lokal konzentriert. Während die rechte Gewalt in die Breite hineingeht und sehr stark getragen ist, auch von vielen menschenfeindlichen Bildern. Wir müssen ja leider oder sollten darüber reden, dass wir auch viele Formen von menschenfeindlicher, rassistischer Gewalt in der Gesellschaft haben. Und das geht stärker in die Breite.
Herr Zick, aus der Politik kommen immer wieder Forderungen nach härteren Strafen. Könnten die abschreckend wirken?
Ja, es ist immer der gleiche Ruf dann nach härteren Strafen und mehr Polizei und mehr Kontrolle. Es braucht mehr Prävention, denn wir sehen, dass die Strafverfolgung selber bei solchen Gewalttaten nicht den Modelleffekt hat, den es eigentlich haben sollte. Also Gewalt muss ins Hellfeld. Das ist ganz wichtig. Wir wissen aus dem Bereich der Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Frauen, wenn Gewalt im Hellfeld ist, wenn wir öffentlich darüber reden, dann kann es auch wieder dazu kommen, dass gesellschaftlich starke Normen da sind. Aber zentral ist auch zu sehen, viele Formen der Gewalt können gebremst werden durch Zivilcourage. Und viele Menschen trauen sich nicht mehr, Zivilcourage auszuüben, sich da vorzustellen.
Gewalt muss ins Hellfeld, sagen Sie. Heute hat der Intendant des Berliner Friedrichstadtpalastes, Bernd Schmidt, eine Solidaritätserklärung für Berlins Kultursenator abgegeben. Er schreibt unter anderem, wer in einer Demokratie Gewalt anwendet, um seine Ziele zu erreichen, ist kein Gesprächspartner mehr, sondern ein Krimineller. Auch maximal auseinanderliegende Positionen müssen durch Diskussionen, gerne leidenschaftlich, aber nicht bedrohlich und am Ende durch Mehrheitsentscheidungen ausgefochten werden. Soweit der Intendant des Berliner Friedrichstadtpalastes. Welche Rolle kommt in diesen Zeiten der Zivilgesellschaft zu? Und Sie haben es gerade angedeutet, Herr Zick, das Stichwort Zivilcourage.
Ja, wir sind dazu verpflichtet. Die Demokratie sagt, dass die Gesellschaft, das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Der Staat ist nun leider immer stärker zum Feind erklärt worden. Das macht ja den Extremismus stark, dass er den Staat und alle Repräsentantinnen und Repräsentanten, und da gehören die Medien rein, Wissenschaft, all das, wird zum Feind erklärt. Und die Zivilcourage ist enorm wichtig. Und die Kultur kann eben, hat eine starke normative Kraft, wenn Sie noch erinnern, die Ausschreitung, rechtsextreme, rechtspopulistische Ausschreitung im Chemnitz. Was hat dort die Gefahr der Eskalation von Gewalt massiv gestört? Es waren große Kulturveranstaltungen. Die Kultur setzt Normen und Werte und die Kultur erinnert das, was demokratische Gesellschaften ausmacht. Und Zivilcourage gehört eigentlich zur Bürgerinnen- und Bürgerpflicht. Das haben wir oft vergessen. Wir rufen nach dem starken Staat, nach der Kontrolle. Und das leider entpflichtet viele Menschen. Und auch das ist ein Faktor, der bei der Gewalt eine Rolle spielt.
Eine klare Analyse, eine klare Bewertung. Gewalt muss ins Hellfeld. Wir brauchen mehr Zivilcourage. Der Sozialpsychologe Andreas Zick war das, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität in Bielefeld. Herr Zick, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Morgen ist ein ganz wichtiger Tag für die Literaturszene in Deutschland, denn dann sprechen die Abgeordneten im Kulturausschuss des Bundestages über den Haushalt 2025. In der Haushaltsdebatte über den Kulturetat in der vergangenen Woche wurde übrigens vor fast leeren Rängen bekannt, dass vor allem in der Literatur gespart werden soll, beim Deutschen Literaturfonds und beim Deutschen Übersetzerfonds. Wegen dieser drohenden Kürzungen hat nun das Netzwerk der Literaturhäuser in Deutschland einen offenen Brief an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth geschrieben. Vorstandsvorsitzender des Netzwerkes ist Hauke Hückstedt. Er leitet das Literaturhaus in Frankfurt am Main und er ist jetzt am Telefon. Herr Hückstedt, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röckl.
Die Haushaltsdebatte im Bundestag, die ist vorbei. Noch ist die Messe aber nicht gelesen. Wie wichtig ist denn die morgige Sitzung dieses Kulturausschusses?
Extrem, extrem wichtig natürlich. Also elementar. Und es passt ins Bild, dass die Ränge leer sind. Gleichwohl muss man für den morgigen Tag einfach auf die richtigen Entscheidungen hoffen. Denn in ohnehin geschwächte Strukturen kommt nun noch die Nachricht, dass der Bund sich hier zurückzieht und das in erheblichem Maße.
Sie schreiben in dem offenen Brief, die Arbeit dieser beiden Fonds sei für die deutschsprachige Literaturlandschaft unentbehrlich. Ist diese Bedeutung dem Kulturstaatsministerium nicht bekannt?
Doch, ich glaube ja, das ist unser Ministerin, Kulturbundesbeauftragten sehr wohl bekannt ist. Sie hat es auch nach ganz oben eigentlich auf ihre eigene Agenda gesetzt. Das war einer der großen Vorzüge dieses Koalitionsvertrages, genau das durchzusetzen. Warum es nun genau an dieser Stelle gestrichen werden soll, ist noch ohne Erklärung. Man kann nur vermuten, dass die großen sogenannten Leuchtturmprojekte an Personal- und Sachkosten diese Etats auffressen und das dann eben hier bei den Töpfen für Literatur wieder am falschen Ende gespart wird.
Wenn im nächsten Haushalt jetzt tatsächlich bis zu 30% eingespart werden, was würde das denn zum Beispiel ganz konkret für Ihre Arbeit, für die Arbeit der Literaturhäuser in Deutschland bedeuten?
Ja, der Brief der Literaturhäuser aus Deutschland, Österreich und Schweiz ist ja auch eine Solidaritätsbekundung. Nur mittelbar haben wir mit diesen Fördertöpfen etwas zu tun. Aber das ist auch ein uneigennütziger Appell. Wir sehen uns als wichtiger Partner von Autorinnen, von Übersetzerinnen, von Verlagen. Wir sind einfach ein Umschlagplatz für Ideen, für Gespräche, für Austausch, vor allem aber für Bücher. Konkret bedeutet das, wenn diese Mittel zum Beispiel für den Übersetzerfonds nicht da sind, dass weniger übersetzt wird. Das heißt, wir haben weniger Austausch, wir haben weniger fremde Literaturen in deutscher Sprache vorliegen. Uns geht Kompetenz verloren, weil kein Übersetzernachwuchs mehr kommt. Warum sollte man in eine Branche gehen, sich ausbilden lassen, wo man weiß, da ist gar nichts mehr, da wird gar nichts mehr gemacht. Und eine sehr konkrete Form könnte natürlich sein, dass die Tendenz, dass zum Beispiel amerikanische und englische Literatur zum großen Teil mittlerweile im Original gelesen wird, bald irgendwann gar nicht mehr ins Deutsche übersetzt wird. Und das sind große Verluste und da hat zum Beispiel der Übersetzerfonds eine wichtige, wichtige Funktion im deutschen Literaturbetrieb für die Verlage, für die Übersetzerinnen und am Ende auch für uns und vor allem für die Leserinnen und Leser.
Wir sollten, Herr Hückstedt, vielleicht auch mal konkret über Zahlen reden. Der Deutsche Literaturfonds unterstützt Buchprojekte mit Stipendien. Er bekommt in diesem Jahr 3,11 Millionen Euro. Der Deutsche Übersetzerfonds ermöglicht literarische Übersetzung ins Deutsche. Das hatten Sie gerade erwähnt. Er bekommt 2,15 Millionen Euro. Im Bundeshaushalt sind das verschwindend geringe Posten. Würde dann, wie Felix Stephan in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, würde dann eine winzige Einsparung im Bundeshaushalt die deutsche Literaturlandschaft schwer beschädigen?
Ja, so ist es. Es ist so. Muss man auch nicht drum herum reden. Es wäre ein schwerer Schaden. Also ich glaube, man nennt das Flurschaden. Und das ist eben nicht hinzunehmen. Und deswegen mischen wir uns hier auch ein, auch wenn wir nicht unmittelbar betroffen sind. Für uns bedeutet das auch, oder sagen wir für alle Institutionen, mögen sie Literaturhaus heißen oder literarische Gesellschaft, Bibliothek oder Buchladen, wir alle, die wir Veranstaltungen machen, die wir Gespräche herstellen, sind Demokratie-Teilhaber und Ermöglicher. Demokratie ist ein Wimmelbild. Es braucht Austausch und es ist eben keine Monochromie. Und Demokratie wird aus Gesprächen gemacht. Und Gespräche werden in Häusern wie Literaturhäusern hergestellt. Und dafür wären auch die Mittel konkret des Literaturfonds nützlich, um diese Sachen, um auch Leuchtturmprojekte in Gang zu setzen, um Signale zu setzen. Dafür wäre das höchst angebracht und gut investiert und vollkommen am falschen Ende jetzt gespart. Das weiß auch Claudia Roth.
um die Demokratie auch zu stärken, wonach ja alle Seiten auch rufen.
Ja, jetzt, und die Nachwuchs und die Lesekompetenz, also hängt sehr viel daran.
Jetzt wird's provinziell, war der Artikel in der Süddeutschen Zeitung überschrieben, aus dem ich kurz zitiert habe. Sehen Sie die Gefahr auch so?
Ja, das ist eine langzeitige Folge. Das Netzwerk der Literaturhäuser hat sich bereits vor anderthalb Jahren an die Ministerin gewandt, eigentlich an alle Kulturförderer, auch in Deutschland und der Schweiz und Österreich. Corona traf die Literaturbranche, eine ohnehin schwache Branche. Eine Branche, die eigentlich erst in den 80er, 90ern ihr großes Aufkommen hatte, auch die Gründung der Literaturhäuser fällt in diese Zeit, hat eigentlich wenig strukturelle Förderung seither erfahren, musste dann mit Corona zurechtkommen und mit allen Folgen, die nach der Pandemie waren. Und wir haben extreme Kostensteigerungen wie in anderen Bereichen auch. Und es fehlt an verlässlichen Strukturen. Also es ist ein großes Bild, ich will nicht alles aufzählen. Und da hinein haben wir jetzt gesagt, wir müssen, wenn wir einen Finanzierungskollaps vermeiden wollen, muss Literaturförderung auch Sache des Bundes werden. Und eine Reaktion darauf sind eben diese Fonds, die man jetzt eigentlich umsetzen wollte. Und jetzt die Nachricht, dass man die als erstes einkassiert, ist mehr oder weniger schockierend.
Ja, haben Sie denn noch Hoffnung, dass diese Sparpläne rückgängig gemacht werden?
Ja, weil sie nicht gut sind, weil es keine guten Pläne sind und mein Vertrauen darin doch groß ist, dass man allzu schlechte Pläne dann nicht umsetzt.
Morgen verhandeln die Mitglieder des Kulturausschusses des Bundestages über den Kulturetat. Massive Einsparungen für die Literaturszene drohen. Hauke Hückstedt war das, Vorstandsvorsitzender des Netzwerkes der Literaturhäuser und Leiter des Literaturhauses in Frankfurt am Main. Herr Hückstedt, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke Ihnen, guten Abend.
Amadou Matamboe, er war eine Symbolfigur im Senegal. 13 Jahre lang hat er als Generaldirektor die UNESCO geleitet. Jetzt ist der Historiker und Geograf hochbetagt im Alter von 103 Jahren gestorben. Und wir wollen an ihn im Gespräch erinnern mit der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Sie ist aus den USA zugeschaltet. Hallo Frau Savoy, guten Abend.
Guten Abend.
Matamboe als Generaldirektor der UNESCO, welche Themen lagen ihm denn da besonders am Herzen?
Matamboe war der erste Generaldirektor der UNESCO aus dem afrikanischen Kontinent, also aus der sogenannten, damals genannten Dritten Welt. Und als er an die Macht kam oder an die UNESCO ist der kulturpolitische Arm der UNO, hatte er natürlich kulturelle Themen vor Augen und vor allem in erster Linie die Restitution von Kulturgütern, also die Rückgabe derjenigen Kulturgüter, die während der Kolonialzeit aus diesen sogenannten Drittländern entnommen worden waren, gewaltsam.
Sie kannten ihn persönlich, glaube ich. Was war es für ein Mensch? Wie ist er Ihnen begegnet?
Ich kannte ihn nicht wirklich persönlich, aber ich hatte das riesige Glück, es war in der Covid-Zeit, an seinem 100. Geburtstag online teilnehmen zu dürfen. Mhm. Was er für ein Mensch war, kann ich kaum sagen. Er war in einer Zeit tätig, als ich ein Schulkind war. Aber aus Archivalien weiß ich, dass er ohne Ermüdung gegen den massiven Widerstand der europäischen Museen versucht hat, klarzumachen, warum es so wichtig ist, dass die Verlierer der Geschichte sozusagen, also diejenigen, die ihr Kulturerbe so hatten abtreten müssen, warum es so wichtig ist, dass sie wenigstens einen Teil davon zurückbekommen. Und berühmt ist er für eine Rede, die heute von enormer Schlagkraft ist. Eine Rede, ein Plädoyer für die Rückgabe dieser Kulturgüter.
Und diese Restitution von Raubkunst, das ist ja ein hochaktuelles Thema, ist brisant und viel zu spät in Gang gekommen. Kann man denn sagen, Matamboe hat mit seiner Arbeit den Weg dafür auch geebnet?
Das ist das, was wirklich wichtig ist zu erinnern. Er und einige weitere große Figuren des afrikanischen Kontinents, Intellektuelle, haben in den 70ern überhaupt das Thema, schon in den 60ern im Grunde, nach den Unabhängigkeiten vieler afrikanischer Staaten, war er einer derjenigen, der das Thema überhaupt auf den Tisch gelegt hat. Es waren nicht die Europäer, die damit angefangen haben. Und was wir heute erleben, ist sozusagen die Rückkehr des Boomerangs. Damals haben Museen, Institutionen, Staaten in Europa versucht, diese Frage weit weg von sich zu werfen, die Frage, die von Leuten wie Matamboe gestellt worden waren. Und sie haben den Boomerang weit weg von sich geworfen und der kam zurück vor einigen Jahren mit vielfacher Schleuderkraft. Und wir machen jetzt das, was Matamboe und Intellektuelle aus Afrika in dieser Zeit versucht haben. Und diesmal klappt es. was eine gute Nachricht ist.
Er hat den Kolonialismus als jungen Mann noch zu spüren bekommen. Das hat ihn wahrscheinlich auch in seinem kulturpolitischen Engagement ganz grundsätzlich geprägt.
Absolut. Jemand, der heute mit 103 Jahren stirbt, hat mehrere Jahrzehnte noch vor 1960, also vor dem Ende des Kolonialismus in Senegal, Senegal war eine französische Kolonie, hat er erlebt. Und das sind Zeiten, die einerseits geprägt waren von französischen Erziehungsmethoden, aber andererseits von einem zunehmenden Bewusstsein für die kollektive Intelligenz der schwarzen Intellektuellen, Frauen, Männer, also mit der Ermächtigung der eigenen Geschichte, der eigenen Sprachen, mit der Stärke der eigenen Kultur.
Frau Savoy, Sie haben gesagt, Sie konnten am 100. Geburtstag von Mbo online an dieser Feier teilnehmen, online wegen der Corona-Pandemie. Können Sie uns noch ein bisschen schildern, was da stattgefunden hat? Ich kann mir das nicht richtig vorstellen.
Also im Grunde war das ein Symposium, so feiert man unter Akademikern oft Geburtstage. Das war eine Tagung zu Ehren von Amadou Makhtar Mbo und der war eine der Kacheln, er war präsent. Ich erinnere mich sehr an goldene Luftballons in der Zahl 100, die hinter ihm schwebten. Und ja, das war eine Auseinandersetzung bei dieser Tagung über seine Legacy, was er uns vererbt hat und darunter eben diese Frage. Und er war wie ein Urgroßvater oder einer, der uns alle Jüngere, die da waren, um ihn zu feiern, sozusagen unter seinen großen Armen hatte.
Und im Senegal eine hoch, hoch angesehene Persönlichkeit.
Ein Name, den jeder kennt und jemand, den wir auch nicht so schnell vergessen werden. Und nicht nur in Senegal. Er war auch in Paris tätig. Die UNESCO hat ihren Sitz in Paris. Und in Frankreich ist er auch sehr lebhaft in Erinnerung geblieben. Heutzutage bei jeder Ausstellung über Restitutionen oder als die 2,5 Tonnen Kulturgüter vor 2 Jahren zurück in die Republik Benin gingen, gab es eine Ausstellung und dort wird er immer in großen weißen Lettern auf schwarzem Hintergrund zitiert mit seiner sehr wichtigen Rede von 1978 über die Rückkehr der Kulturgüter.
Der Senegalese Amadou Makhtar Mbo ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy hat an den langjährigen Generaldirektor der UNESCO erinnert. Ich danke Ihnen, Frau Savoy. Guten Abend.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedel.
Die Frankfurter Buchmesse plant einen Programmschwerpunkt zu gesellschaftspolitischen Themen. Dabei sollen globale Perspektiven auf Demokratie, Menschenrechte, künstliche Intelligenz oder Klimawandel eröffnet werden, heißt es. Weitere Themen seien der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Nahostkonflikt. Außerdem ist diesmal eine ganze Halle dem Trend New Adult gewidmet. Damit will die Messe dem steigenden Interesse eines jungen Publikums entgegenkommen, etwa am Genre Romantasy, also an romantischen Fantasy-Geschichten. Die offizielle Eröffnungsfeier zur Buchmesse findet am 15. Oktober statt. Schon am Abend zuvor wird der Deutsche Buchpreis verliehen. Gastland in Frankfurt am Main ist diesmal Italien. Die Schriftstellerin Anne Weber wurde in Offenbach geboren, doch seit 40 Jahren ist Paris ihre Wahlheimat. Sie schreibt auf Deutsch und Französisch und übersetzt Literatur in beide Sprachen. Für ihr Gesamtwerk wurde ihr nun der mit 50.000 Euro dotierte Josef-Breitbach-Preis zugesprochen. Zur Begründung heißt es, Anne Weber finde für jedes Sujet eine andere erzählerische Form. Ihr Werk besteche durch enorme literarische Vielfalt, sie beherrsche die unterschiedlichsten Tonlagen. Zuletzt erschien ihr Roman Bannmeilen über die Banlieues von Paris. Für ihr Buch Annette, ein Heldinnen-Epos, bekam Weber 2020 den Deutschen Buchpreis. Der Josef-Breitbach-Preis wurde von dem verstorbenen Koblenzer Schriftsteller in seinem Testament verfügt. Die Stiftung Josef Breitbach und die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz vergeben die Auszeichnung gemeinsam. Andreas Karlaganis wird neuer Generalintendant des Düsseldorfer Schauspielhauses. Der 49-jährige Schweizer tritt ab der Spielzeit 2026/27 am Rhein die Nachfolge von Wilfried Schulz an. Das gaben die Stadt Düsseldorf und das nordrhein-westfälische Kulturministerium bekannt. Karaganis Vertrag in Düsseldorf hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Er wird in diesem Herbst mit den Vorbereitungen seiner ersten Spielzeit beginnen. Der in Bern geborene Karaganis war bis zum Sommer leitender Dramaturg und stellvertretender künstlerischer Direktor am Wiener Burgtheater. Zuvor arbeitete er unter anderem in Berlin, Graz, München und Zürich. Sein Vorgänger Wilfried Schulz hört 2026 nach 10-jähriger Tätigkeit auf. Der Schauspieler und Sprecher Jacques Breuer ist tot. Seine markante Synchronstimme kennen viele Fans aus der Kinoreihe Der Herr der Ringe. Dort war er die deutsche Stimme des Helden Aragorn, gespielt von Viggo Mortensen. Jetzt ist er mit 67 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalles gestorben, wie seine Agentur mitteilte. In jungen Jahren war er als Peter Batory in dem ZDF-Mehrteiler Matthias Sandorf aus dem Jahr 1979 zu sehen. Später war er häufig in beliebten TV-Krimis wie Derrick, Tatort, Polizeiruf 110 oder Hubert ohne Staller zu Gast.
Eigentlich wollte Habe Kerkeling schon lange ausführlich Ahnenforschung betreiben, doch immer, so sagt der Komiker, Autor und Fernsehmoderator, immer habe ihm die Zeit dafür gefehlt. 2020 war es dann soweit. Kerkeling hat eine Speichelprobe in die USA geschickt und sein Erbgut in einer sehr großen Erbgutdatenbank abgleichen lassen. Dann kam die Pandemie und Kerkeling hatte plötzlich sehr viel Zeit, um sich seinen Vorfahren zu widmen und um sich von ihnen zu einem neuen Buch inspirieren zu lassen. Morgen erscheint es. Gebt mir etwas Zeit. Meine Chronik der Ereignisse. Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und habe Kerkeling getroffen.
Es gibt so ein Ahnennetz, was uns umgibt und irgendwie macht das was mit uns.
Sagt Habe Kerkeling bei einem Treffen in Köln zu seinem neuen Buch »Gebt mir etwas Zeit«. Dort ist mehrfach von einer Ähnlichkeit zwischen ihm und einigen Vorfahren die Rede. Verblüffend erscheine mir die Ähnlichkeit zu diesem Herrn hier, sage ich und zeige dem Komiker auf einem Tablet das ursprünglich gemalte, aber von der KI veränderte Porträt des Amsterdamer Alchemisten Theodor Kerkring aus dem 17. Jahrhundert.
Ist ja schräg. Das ist ein Enkel von dem Gerrit Kerkeling, meinem 11. Großvater. Und das ist eine Nebenlinie, das ist mein Onkel. Und da haben sie freundlicherweise mein Gesicht reingepackt. Das sieht irre aus. Da brauche ich eine Kopie von, das kommt bei mir ins Wohnzimmer.
Vom Alchemisten über den Großhändler bis zum verkappten Bordellbesitzer. Habe Kerkeling hat durch den DNA-Test eines Genealogieportals und durch die Recherche in Archiven viel über seine niederländischen Vorfahren väterlicherseits gelernt. Im Buch geht es allgemein um Zugehörigkeit. Und so schildert der Autor auch, wie er Mitte der 80er darunter leidet, seine Homosexualität verbergen zu müssen. Seine ersten 2 Jahre im Showbusiness als Moderator und Komiker der vom WDR produzierten Fernsehsendung Känguru habe er deshalb vor allem als Horrortrip empfunden.
Es geht um Redakteure, die mir das damals nahegelegt haben, um eine möglichst glatte, lupenreine Karriere hinzulegen, mir doch eine Liaison mit einer Frau anzudichten. Das wäre wohl das Beste gewesen. Aber die Frau, die dafür ins Visier genommen wurde, und ich haben uns dann dagegen entschieden und sind stattdessen beste Freunde fürs Leben geworden.
Regelmäßig reist Kerkeling damals ins viel liberalere Amsterdam, um sich frei zu fühlen. Dort verliebt er sich mit 23 in den Niederländer Duncan. Die innige Liebe ist aber nur von kurzer Dauer, denn bei Duncan wird AIDS diagnostiziert. Als H.P. Kerkeling das am Telefon erfährt, macht er sich sofort auf den Weg zu ihm nach Amsterdam.
In einer Seitenstraße, einen knappen Kilometer von Duncans Haus entfernt, halte ich mitten auf der Straße an. Ich steige aus, atme die eiskalte Januarluft, trommle auf das Autodach und schreie aus Leibeskräften zum Himmel: Warum tust du uns das an? Was willst du von mir?
Duncan stirbt.
Es hat mich Mut gekostet, darüber zu schreiben, weil das ist natürlich sehr privat.
Als Leser leidet man mit dem Autor mit, er freut sich aber auch an Skurrilem. Letzteres besonders in den Kapiteln über Kerkelings Oma Bertha, bei der er nach dem Suizid seiner Mutter aufwächst. Erst ihre Demenz öffnet die Türen zum lange gehüteten Geheimnis ihrer Abstammung. Als Kind fiel Kerkeling auf, dass Herzog Edward von Kent Oma Bertha verblüffend ähnlich sah.
Und das habe ich meiner Großmutter als Kind gesagt. Und dann ist sie puterrot angelaufen, und hat darüber nicht weiter reden wollen. Und dann hat sich eben im Rahmen dieser Forschung herausgestellt, dass diese Ähnlichkeit kein Zufall ist. Und dass meine Großmutter tatsächlich ein uneheliches Kind von König Edward VII. Ist, der eine Liebschaft hatte mit meiner Urgroßmutter, Oma Agnes Sattler, aus Marienbad. Und aus diesem Gspusi, aus diesem Techtelmechtel ist meine Großmutter hervorgegangen.
Unfassbar. Damit wäre Edward VII. H.P. Kerkelings Urgroßvater und Königin Victoria seine Ururgroßmutter.
Will Kerkeling jetzt König werden?
Fragt Kerkeling im Buch. Gute Frage. Will er?
Also, meine Großmutter ist bedauerlicherweise nicht adlig. Von rechts wegen müsste sie es sein. Aber meine Großmutter fällt aus der Thronfolge allein schon deshalb raus, weil sie Katholikin war, weil sie unehelich war, weil sie mit einem strammen Kommunisten verheiratet war. Wäre sie in der Thronfolge gewesen, dann wäre ich heute in etwa auf Platz 111. Ob ich was, ob ich König werden will? Ja, aber ich werde es nicht.
Wenn nicht König, dann vielleicht Alchemist? Frage ich und deute auf das Tablet mit dem Porträt des Alchemisten Theodor Kerkring mit dem Gesicht des Komikers.
Naja, das, was ich da mache, ist ja so ein bisschen Alchemie. Allein, dass man innerhalb von 4 Monaten in einen Stammbaum 40.000 Menschen setzen kann, das hätte damals im 17. Jahrhundert, hätte man gesagt, das ist Magie oder Alchemie. Insofern bin ich Alchemist.
H.P. Kerkeling, morgen erscheint sein Buch, Gebt mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse. Tobias Wenzel hat den Komiker und Autor getroffen. Das Buch erscheint bei Piper, das Hörbuch hat Kerkeling selbst eingelesen und ist bei Osterwold Audio erschienen. Seerosen, Sonnenuntergänge, liebliche Landschaften und leicht bekleidete Tänzerinnen. Die Malereien des Impressionismus stehen für leuchtende, lichterfüllte Farben und die scheinbar spontane Erfassung flüchtiger Augenblicke direkt in der Natur. Doch es gibt auch einen anderen Impressionismus, der so gar nicht diesem Klischee entspricht. Ein Impressionismus in Schwarz-Weiß und Grau mit dunklen, manchmal düsteren Sujets. Sie mussten alles andere als spontan in mehreren aufwendigen Arbeitsschritten angefertigt werden. Eine Ausstellung des Berliner Kupferstichkabinetts widmet sich jetzt dieser unbekannten Seite der Impressionisten mit zahlreichen, teils bisher nie gezeigten Werken. Eben die Ausstellung Der andere Impressionismus. Carsten Probst hat die Ausstellung bereits gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Probst, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Ich stelle mal eine ganz einfache, ganz konkrete Frage. Wie sieht denn diese impressionistische Druckgrafik in Schwarz, Weiß und Grau überhaupt aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also Sie müssen sich das eigentlich so vorstellen, diese impressionistische Malerei, die ja eigentlich so bekannt ist, ohne die Farben. Geht das überhaupt, könnte man sich fragen. Es geht, Herr Rölke, weil die Motive der Bilder in der Tat häufig doch recht ähnlich sind und sich ein wenig das Ganze so wie bei Schwarz-Weiß-Fotografien eigentlich verhält, bei diesem Effekt, dass Sie quasi das Gefühl haben, in Schwarz und Weiß und Grautönen können Sie auch Farben sehen. Also es ist fast, würde ich sagen, dasselbe. Und Anna-Maria Pfäfflin, die Kuratorin, fasst diesen Eindruck so zusammen.
Es geht immer um Licht, es geht immer um Perspektiven, es geht immer um das flüchtige Moment, um die Serie, um das Wechselhafte. Nur schaut anders aus im druckgrafischen Impressionismus. Und ich glaube wirklich, dass es gut ist, um generell den Impressionismus zu verstehen, beides mit hineinzunehmen. Also wenn wir nur auf die wunderbaren, schönen Gemälde schauen, dann fehlt uns immer praktisch ein Aspekt, der diesen Künstler rund und komplett machen würde.
Man muss dazu sagen, Herr Rölke, Claude Monet, also quasi der impressionistische Maler schlechthin, der bekannteste, ist offenkundig die große Ausnahme. Er hat als einziger der bekannten Impressionisten keine Druckgrafik hinterlassen. Die anderen aber haben sie als eigenständiges Medium, kann man ruhig sagen, entdeckt, um zu experimentieren. In der Radierung können die Hell-Dunkel-Effekte, diese Suggestionen von Lichteinfall und Schatten, von Raumtiefe und Perspektive sehr genau studiert werden. Theodor Rousseau zum Beispiel, der Gründer der Schule von Barbizon, ist hier zu sehen, wie er sich Mitte des 19. Jahrhunderts an Rembrandt orientiert, um seine Radierung von Landschaften wie so Lichterscheinungen zu malen. Andere wie Camille Corot nähern sich fotografischen Experimenten an, indem sie auf beschichtete Glasplatten zeichnen, die sie dann plenär auf fotoempfindliches Papier legen und das Motiv sich dann durch die Sonne auf dem Papier entwickeln lassen, sogenannte sogenannte Klischee-Ware. Mit Steindruck, also Lithografie, werden dann auch erstaunliche, fast fotorealistische Effekte bei Porträts erzielt, aber auch bei so pointillistischen Seestücken in zartesten Blau- und Rosatönen wie bei Paul Signac.
Stichwort Fotografie. Sie haben von diesem Einfluss der Fotografie auf die impressionistische Druckgrafik gesprochen, Herr Probst. Vielen KünstlerInnen galt die Fotografie im 19. Jahrhundert ja noch nicht als Kunst. Viele lehnten sie sogar ab. Welche Rolle spielte also diese Technik für diese Impressionisten?
Ja, ich vermute oder ich denke, der Impuls ging in diesem Fall tatsächlich eher von einigen Fotografen aus, den später sogenannten Piktorialisten. Das ist aber auch wirklich eine sehr spezielle Ausprägung von Fotografie in der Zeit, die sich eben in dieser Zeit darum bemüht, eben als Kunst anerkannt zu werden, indem sie sich der Malerei optisch angleicht. Oft durch beispielsweise Weichzeichnungen, zum Beispiel durch Gummidruck, was ein wirklich impressionistischen Auflösungseffekt auch hervorgebracht hat und fast so ein bisschen wie Geisterfotografie manchmal wirkt. In der Ausstellung hängen eben einige solcher Beispiele neben der Druckgrafik, etwa von Eugène Carrière. Und da ergänzen sich Foto und Druckgrafik wirklich phänomenal gut. Viel besser, finde ich, als etwa mit der impressionistischen Malerei. Und für Kuratorin Anna-Maria Pfefflin sind solche wechselseitigen Annäherungen eigentlich auch typisch für diese Zeit.
Das ist etwas, was im 19. Jahrhundert ja ganz oft passiert, dass die unterschiedlichen Techniken sich gegenseitig imitieren und uns manchmal in Wahnsinnstreiben, wenn man wirklich davor steht und gar nicht präzise sagen kann, was ist das eigentlich? Also ich würde wirklich denken, wenn es eine Fotografie ist, die selbst auch eine Kunst sein will und damit spielt, auch mit Unschärfen spielt, dann ist es durchaus eine befruchtende, bereichernde Sache, wenn es dieses rein positivistisch Abbildende ist, das hat damit nichts zu tun.
Nochmal zu den Motiven, Herr Probst. Seerosen, Sonnenuntergänge, liebliche Landschaften, Porträts. Zeigen denn die Grafiken im Großen und Ganzen dieselben Motive wie die impressionistische Malerei? Oder haben die Künstler doch durch das Medium auch völlig neue Themen entdeckt?
Ja, es gibt viele ähnliche Motive, die man eigentlich auch aus der Malerei kennt, eben Landschaften oder Porträts. Aber der eigentliche Clou dieser Ausstellung ist, sie machen hier wirkliche Entdeckungen, die sie in dieser Zeit auch wohl kaum mit dem Impressionismus verbunden haben würden. Wolkenkratzer in New York zum Beispiel, aufgelöst in Licht und Dunkel und Dampf, von dem US-amerikanischen Lithografen Joseph Pennell Ende des 19. Jahrhunderts. Fantastisch. Pennell hatte diese Einflüsse aus England wohl mitgebracht von Turner. Andere entgrenzen dieses eigentlich so strenge Medium der Druckgrafik selbst und stellen sich dann außerhalb der traditionellen Regeln. Hierzu nochmal Anna-Maria Pfefflin.
Das sind Künstler. Also ich hatte den nicht auf dem Zettel. Frank Franklin zum Beispiel oder Charles Dornfans Gravesande, die in riesigen Formaten arbeiten und alles über Bord werfen, was die ganzen kultivierten Grafikkenner vorher angewiesen haben.
Ja, zum Beispiel dieser Frank Brangwyn, das sind extreme Hell-Dunkelsprünge zwischen Vorder- und Hintergrund, eine Kathedralenfassade, die zwischen tiefschwarzen anderen Fassaden hindurchscheint, dabei aber vor allem die Materialität der Platte, also des Bildträgers, in den Mittelpunkt stellt. Allerdings muss man auch dazu sagen, da sind wir schon im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, also schon eigentlich bei der fortgeschrittenen Auswertung des Impressionismus.
Ihr Fazit, Herr Probst, eine rundum gelungene Ausstellung?
Ja, also eine Ausstellung voller Entdeckungen, voller faszinierender Bilder, auch Miniaturen, die wie ja aus dem Nichts heraus, muss man sagen, fast geisterhaft sich vor dem Auge Strich für Strich entwickeln. Druckgrafik gilt ja immer so ein bisschen als das schnöde akademische Medium. Aber hier ist Druckgrafik wie entfesselt, mal sehr zart, mal ganz wild, mal sehr lebendig. Nicht zuletzt eben auch durch ihre Berührung mit der Fotografie.
Der andere Impressionismus. Bis Mitte Januar ist diese Ausstellung zu sehen im Kupferstichkabinett in Berlin. Vielen Dank an Carsten Probst.
Sehr gern.
Und nun der Blick in die Feuilletons heute von Lotta Wieden.
Manchmal muss man als Künstler nur lange genug ausharren, um vom umstrittenen Enfant terrible zu einem anerkannten Klassiker zu werden, schreibt Thomas Abelshauser in der Berliner Tageszeitung. Der anerkannte Künstler ist natürlich Pedro Almodóvar. Er, so Abelshauser, sei der einzige der großen schwulen Regisseure seiner Generation, der weiter Filme drehe. Während Rainer Werner Fassbinder 1982 mit 37 Jahren viel zu jung verstorben ist und John Waters, inzwischen 78, seit 2 Dekaden keinen Film mehr finanziert bekommt, steht Pedro Almodóvar als einziger noch immer hinter der Kamera und ist dabei längst zur eigenen Marke geworden. Heute wird Almodóvar 75 Jahre alt. Wir gratulieren und auch einem weiteren Großen der Leinwand, Michael Douglas, zum 80. Über ihn schreibt Dietmar Dart in der FAZ eine ganze Seite und er beginnt mit einer Szene aus dem Film Das China-Syndrom von 1979. Dietmar Dart: Im aufregendsten Augenblick des Films sieht Michael Douglas aus wie gelähmt. Starr stiert der junge Schauspieler durch die Scheibe der Beobachtungskabine hinunter in den Raum, wo Kernkraftingenieure es mit akuter Lebensgefahr für halb Kalifornien zu tun kriegen. Die Figur, die Michael Douglas darstellt, hat von Energiephysik keinen blassen Schimmer. Dennoch versteht sie, was passiert, weil sie Menschen lesen kann. Menschen lesen kann die KI natürlich noch nicht, aber neue Menschen erfinden? Nicht nur Journalisten könnten infolge des technischen Fortschritts in Zukunft durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Auch die Leser müssen um ihre Stellung als kritische Rezipienten eines Mediums bangen, schreibt Ole Kaiser in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und meint damit das kostenlose Schweizer Blättchen 20 Minuten, das gerne ungefragt in diversen Schweizer Briefkästen liegt. Einem aufmerksamen Leser war aufgefallen, dass die Fotos von einigen Menschen in der Rubrik Community offenbar KI generiert waren und die Texte, warum man die Zeitung gerne lese, zumindest teilweise erfunden. Man sei den Fall nun am Aufarbeiten, meldet das Blättchen, und werde angemessene Maßnahmen ergreifen. Und damit zu einem, der ebenfalls gerne Maßnahmen ergreifen möchte. Es geht um Christian Lindner. Über den schreibt Hans Zippert in seiner Weltkolumne Zippert zappt. Christian Lindner hat eine Weichenstellung in der Migrations- und Wirtschaftspolitik gefordert. Weshalb er dazu ausgerechnet eine Weichenstellung fordert, ist allerdings schwer nachvollziehbar. Alles, was irgendwie einen Bezug zur Deutschen Bahn hat, sollte in den nächsten 20 Jahren vermieden werden, auch wenn es sich nur um schiefe Vergleiche handelt. Das kann Lindner natürlich nicht wissen. Er fährt nicht Bahn, sondern Porsche.
Der Blick in die Feuilletons war das von Lotta Wieden. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.